Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Normalerweise würde ich jetzt das nächste Thema einleiten, sagen, mit wem wir darüber sprechen und Ihnen diese Person vorstellen. Ausnahmsweise ergibt diese logisch klingende Reihenfolge mal überhaupt keinen Sinn. Und deshalb stelle ich Ihnen zuerst Charlotte Klonk vor. Sie ist Kunsthistorikerin und Autorin des gerade erschienenen Buches Revolution im Rückwärtsgang, der 6. Januar und die Bedeutung der Bilder. Schönen guten Morgen, Frau Klonk.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Es ist damit ja schon klar, und vorhin habe ich es auch schon gesagt, es geht um das, was vor knapp einem Jahr vor und im Kapitol in Washington D.C. passiert ist. Aber wie wollen wir beide das denn jetzt überhaupt nennen? Erstürmung, Angriff, Inlandsterrorismus?
Es ist wirklich erstaunlich, dass es selbst ein Jahr nach den Ereignissen am 6. Januar immer noch keine Einigkeit gibt, darüber gibt, wie wir das eigentlich bezeichnen sollen. Also der FBI stuft die Ereignisse als inländischen Terrorismus ein. Das gibt meiner Meinung nach wenig Sinn, weil Terrorismus sowieso immer inländisch ist. Die Gruppen aus dem Untergrund agieren. Hier war alles im Tageslicht, in der Öffentlichkeit. Selbst die Vorbereitungen dafür waren in den sozialen Medien sichtbar, auch für den FBI sichtbar. Es wird von Putsch immer noch geredet, aber es ist völlig klar mittlerweile, dass Trump überhaupt nicht die Unterstützung des Militärs hatte, also der Führungselite, die in den USA wirklich nicht in die in interne Angelegenheiten eingreifen. In Deutschland wird vor allen Dingen Sturm verwendet. Ich glaube, das ist in Deutschland die häufigste Verwendung. Das ist nun ein Begriff, den haben die Akteure selber verwendet, auch im Vorfeld, die Organisatoren. Trump hat zum Sturm aufgerufen. Da natürlich mit so einer Selbstheroisierung, mit Rückgriff auf das Urereignis, den Sturm auf die Bastille, also ein revolutionärer, eine revolutionäre Aktion. Und die amerikanische Historikerin Jill Lepore hat ganz, ganz früh auch schon betont, dass das ein Hitlerwort sei und wir in diesem Zusammenhang nie über Sturm reden sollten. Also wir sollten das Wort einfach nicht verwenden. Und dann ist die Frage, was verwenden wir dann eigentlich? Insurrection in Amerika wird auch häufig verwendet, also Umsturzversuch, aber es gibt keine Anklage mittlerweile der Staatsanwalt wegen Umsturzversuche. Es gibt da ein Begriffsvakuum und das sollte darauf hindeuten, dass hier wirklich etwas Neues passiert ist, was es uns schwer macht. Und ich bin den Spuren der Bilder gefolgt und auf den Begriff Retrovolution gekommen.
Warum? Können Sie das an einem Beispiel, einem Bild? Viele von uns haben ja einiges noch im Kopf, außerdem wurde das jetzt auch im Laufe der Prozesse, die es gegeben hat, immer wieder neu publiziert. Können Sie mal an einem Beispiel klar machen, welches Bild Sie dazu gebracht hat, das so zu nennen?
Ja, ich glaube, dass das Bild, was die meisten im Kopf haben, gerade ist das mittlerweile, kann man sagen, ikonische Bild des Mannes mit dem Hörnerfell-Kopfschmuck und den Wikinger-Tattoos. Aber das sind so diese karnevalesk anmutenden Bilder, die ebenfalls verdrängen, was das wirklich Besondere an diesem Tag war, nämlich das auffällige Meer an Flaggen vor und im Kapitol. Kein anderer Marsch auf Washington und schon gar nicht Black Lives Matter-Proteste in der Hauptstadt wenige Monate zuvor haben Aufnahmen dieser Art hervorgebracht. Normalerweise dominieren, haben Sie wahrscheinlich auch vor Augen, bei Protesten immer mehr oder weniger selbstgebastelte Pappschilder mit ganz konkreten politischen Forderungen. Hier waren es aber vor allen Dingen Flaggen, von der amerikanischen Nationalflagge über Trump-Fahnen mit dem Slogan Keep America Great. Dann die zahlreichen Varianten von der gelben Gatson-Flag, der Betsy Rose-Flag, mit dem Bezug zur amerikanischen Revolution. Und das muss man ernst nehmen, meine ich. Denn das heißt, was hier zum Ausdruck gebracht wurde, war, dass es um den Erhalt der Größe der Nation ging. Es ging also nicht um konkrete politische Forderungen, wie man sie normalerweise auf Pappschildern öffentlich artikuliert, sondern um etwas anderes, eine Rückbesinnung auf die Werte und Errungenschaften der demokratischen Nationengründung, die man hier ganz irregeleitet durch eine angeblich gefälschte Wahl verraten und verkauft sah. Und wenn man jetzt mit Begriffen wie Sturm, Putsch oder inländischen Terrorismus hantiert oder gar Pöbel, dann hat man, meine ich, eigentlich das Gefährliche dieser Ereignisse verkannt, was in den Bildern nämlich zum Ausdruck kommt, dass der 6. Januar einen Angriff auf die Volkssouveränität war im Namen des souveränen Volkes. Also hier geht es um Gewalt im Namen der Demokratie gegen das Gleichheits- und Inklusionsversprechen der Demokratie. Und diese Gefährlichkeit sollte man nicht unterschätzen und auch nicht die Schwierigkeit, darauf mit demokratischen Mitteln zu antworten.
Aber ist das nur ein amerikanisches Problem? Also wenn ich es mal ein bisschen vereinfachen, hoffentlich ohne es zu banalisieren, vereinfachen darf. Also dass Leute glauben, sie müssten die Demokratie ihres Landes schützen, indem sie andere, die eigentlich demokratische Rechte haben, ausdrücklich ausschließen. Das ist doch irgendwie kein rein amerikanisches Phänomen, oder?
Nee, es ist kein ich glaube, das ist ein relativ neues Phänomen, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Es ist insofern kein amerikanisches Phänomen, als wir entsprechende Ansätze schon auch in Europa gesehen haben. Also es fängt bei der Pegida-Demonstration an mit dem Wiederaufleben des Slogans von 89, wir sind das Volk. Dann auch bei den späteren Gelbwesten-Protesten in Frankreich ist es zu beobachten und jetzt neuerdings massiv bei den Querdenker-Demonstrationen. Und da vielleicht am deutlichsten bei einem Versuch am 29. August 2020 den Sitz des Bundesdeutschen Parlaments, in den Reichstag einzudringen. Also man sieht es auch woanders und immer im Namen des Volkes, aber was neu hier ist und im Gegensatz zu anderen Protestbewegungen oder auch Widerständen, zivilen Ungehorsam, ist, dass es hier jetzt um eine Exklusion geht. Man will die Ausweitung verhindern, man möchte sich zurückbesinnen auf eine Zeit, in der eine bestimmte Elite, in Amerika sind es die Weißen, weiße Männer vor allen Dingen, den Ton angegeben haben in der Politik und man sieht diese Privilegien bedroht. Und das ist, glaube ich, wirklich neu, dass es hier nicht mehr um eine Ausweitung geht, um die Ausweitung von Gleichberechtigung und Inklusion, sondern die Eingrenzung, die Sicherung von Privilegien.
Aber wie reagiert man darauf? Natürlich kann man darauf reagieren, indem man sagt, das soll jetzt halt gerade aufhören, dass es Privilegien für wenige gibt, soll Privilegien für alle geben und damit logischerweise irgendwann keine Privilegien mehr. Das kann man so sagen. Aber wie reagiert man auf so etwas, auf eine, wie Sie es ja nennen, Retrovolution,
genau, weil es ja neu, der Begriff. Nicht um eine Revolution geht, wie das im Sturm mitklingt, um ein sozusagen eine Volkserhebung, die Demokratie etabliert, ein inklusives demokratisches Regime, sondern es geht um eine Eingrenzung der Rechte. Ja, und das ist die Herausforderung. Wie soll man da, ich glaube, das Wichtigste ist der erste Schritt, dass man das mal benennt, um was es hier eigentlich geht, konkret benennt. Und das auch ernst nimmt und da argumentiert, denn der Erfolg der Demokratie in den letzten 200 Jahren liegt meiner Meinung nach ja gerade darin, dass es immer stärkere Inklusions-, immer größere Ausweitung der Rechte gab. Das ist eigentlich ihr Erfolgsrezept. Das heißt, wenn man das jetzt zurückdrehen möchte, dann gefährdet man massiv die Demokratie. Aber man kann natürlich auch nur mit demokratischen Mitteln darauf reagieren und wiederum nicht mit exklusiven, ausgrenzenden Methoden.
Die Kunsthistorikerin Charlotte Klonk, Autorin des Buches Revolution im Rückwärtsgang, der 6. Januar und die Bedeutung der Bilder, das im Verlag Walter König erschienen ist. Wir werden uns morgen früh natürlich am eigentlichen ersten Jahrestag dieser Ereignisse uns auch damit beschäftigen und zwar mit dem einzigen deutschen Journalisten sprechen, der damals vor Ort im Kapitol war. 8:24 Uhr ist es jetzt. Frau Klonk, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.